Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Sina Fröndrich herzlich willkommen. Bambus, Sträucher oder Bäume, die haben normalerweise auf einem landwirtschaftlich genutzten Feld wenig zu suchen. Bei der Agroforstwirtschaft ist das anders. Die Ackerfläche wird ergänzt um Bäume und Sträucher eben. Und auf einem Testfeld in Brandenburg zeigt sich, die Fläche wird dadurch geschützt. Agroforst als Option angesichts von dürren und heißen Sommern. Das schauen wir uns genauer an bis 14 Uhr. Der chinesische Telekommunikationskonzern Huawei, der ist gewissermaßen zum Spielball geworden. Die USA haben das Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt. Damit können US-Firmen nicht mehr mit Huawei zusammenarbeiten, eigentlich. Denn es gibt eine Ausnahmeregelung von 90 Tagen. Die aber endet heute und noch ist nicht klar, ob sie auch verlängert wird. Für Huawei geht es um viel. Die Smartphones des Konzerns laufen nämlich mit dem Google-Betriebssystem Android. Eine Einordnung dazu wollen wir uns jetzt holen, und zwar im Börsengespräch. Und dazu schalten wir zu Claudia Werle nach Frankfurt am Main.
Huawei-Technik bedrohe die nationale Sicherheit, so der amerikanische Präsident. Deswegen hat er das Unternehmen auf die schwarze Liste gesetzt. Kurz vor dieser Sendung habe ich mich mit Stefan Risse über Huawei unterhalten. Stefan Risse arbeitet beim Vermögensverwalter Arcatis. Und von ihm wollte ich zunächst wissen, die Worte von Donald Trump, ist das jetzt eher ein Versuch, einen unliebsamen Konkurrenten in die Ecke zu drängen, oder geht es möglicherweise darüber hinaus? Wird Huawei immer mehr zu einem Spielball im Handelsstreit zwischen den USA und China? Und hier ist die Antwort von Stefan Risse.
Da geht es nicht allein um Zölle und um Ungleichheit im Handel anzupassen. Es geht um die wirtschaftliche Vormachtstellung in der Welt. Diese durch China zu verhindern, ist das Anliegen von Donald Trump. Und er hat ja nochmal zum Ausdruck gebracht, dass er am liebsten mit Huawei gar keine Geschäfte mehr machen wollen würde.
Warum hat der chinesische Konzern so eine große, so eine wichtige Bedeutung?
Vor allem wegen der Infrastruktur. Also die stellen auch Handys her, das wissen wir, aber macht Samsung auch und Apple auch. Nein, es geht darum, dass diese Mobilfunknetze von Huawei gebaut werden, und da sind sie Weltmarktführer. Und wir wissen auch, dass man, wenn man diese Netze besitzt, natürlich auch wunderbar die Handys aller Menschen auf dieser Welt abhören kann, die über diese Netze telefonieren. Das heißt, das ist auch aus militärischem Aspekt, wenn Sie so wollen, noch ein Grund, Huawei an den Rand zu drängen und nicht in der Welt noch größer werden zu lassen.
Welche Bedeutung hat Huawei in China, in Afrika, in Europa, in den USA?
Die sind teilweise so dominant im Markt, dass man auf die Bauteile schwer verzichten kann. Und da noch was entgegenzusetzen, ist ohnehin schwierig. Aber Donald Trump, die USA machen das, und so ganz falsch ist es eben vielleicht auch nicht. Wir müssen uns immer vor Augen halten, das chinesische Staatssystem ist ein ganz anderes als das, was wir in der freien, liberalen Welt haben. Und insofern haben die natürlich auch mit dem Abhören, auch wenn die Amerikaner das auch im großen Stil gemacht haben, aber da war es zumindest ein Skandal. In China gehört das zum Programm. Und ob wir das eben wirklich wollen, dass wir so abhängig sind von einem chinesischen Netzwerkausrüster, das sollte man sich auch in Deutschland, auch in Europa fragen.
Gerade in Afrika ist Huawei ganz weit vorne. Welche Auswirkungen könnte das haben?
Ja, wir wissen ja, dass mit der neuen Seidenstraße die Chinesen schon nach Afrika ihre Wege hineingeschlagen haben, im Sinne von, wir besorgen uns hier die Rohstoffe, zum Beispiel für die Elektromobilität, und wir schaffen uns gleichzeitig Absatzmärkte. Die Länder werden abhängig gemacht dadurch, dass man ihnen Kredite gibt, und dann müssen sie eben schön weiter in China einkaufen und schön die Rohstoffe an China liefern. Und das ist auch wunderbar, wenn mir noch das gesamte Mobilfunknetz in diesen Ländern gehört.
Wenn der Druck von außen wächst, reagiert auch Huawei. Huawei will ein eigenes Betriebssystem bauen, will unabhängiger werden. Bedeutet das nicht, dass wir uns auf mittlere, längere Sicht hin auf völlig getrennte Welten einstellen müssen?
Wir haben ja in China bisher kein richtiges Betriebssystem. Wir haben iOS, also Apple, und wir haben Android. So, wenn die Chinesen jetzt ein eigenes System bauen, das werden wir in Europa und in den USA nicht nutzen. Aber das werden die Chinesen dann nutzen, und das wird dann eben in den Ländern, wo China den Einfluss hat, dominant werden, und dann haben wir zwei getrennte Welten. Das ist dann so.
Wie wird das alles weitergehen?
Die Welt wächst auseinander, könnte man sagen. Dieser Konflikt wird weitergehen, solange in den USA eine Regierung ist, die China eben als Gefahr betrachtet. Und es ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Das Problem ist, das Rad zurückzudrehen. Das ist so ein bisschen wie mit dem Euro. Der ist wahrscheinlich auch zu früh gekommen, aber man kann ihn dann nicht plötzlich wieder abschaffen. Und man hat den Chinesen die Märkte geöffnet in alle Richtungen. Man hat alles bei denen eingekauft. Und es jetzt zurückzudrehen, ist wahnsinnig schwierig. Aber Einhalt gebieten muss man irgendwo. Donald Trump macht ganz viele Dinge, die aus meiner, unserer Sicht moralisch unglaublich verwerflich sind. Er agiert auch in dem Handelsstreit nicht klug. Er nützt auch Amerika zunächst einmal dort nicht viel. Aber die grundsätzliche Richtung, den Chinesen auch etwas entgegenzusetzen und das nicht alles mitzumachen, denn die bieten uns ja keine offenen Märkte, die ist schon nicht ganz falsch.
Das sagt Stefan Risse vom Vermögensverwalter Arkatis.
Ja, und Huawei ist ja Teil des Handelskonflikts und da gibt es zurzeit widersprüchliche Signale. Trumps Wirtschaftsberater Cutlow sagt, es gibt in den nächsten Tagen wieder Gespräche. Und Trump selbst sagt, China solle erstmal die Probleme in Hongkong lösen und zwar friedlich und dann werde weiter verhandelt. Was macht denn der DAX daraus?
Ja, der steigt und zwar um mehr als 1,5% auf jetzt 11.745 Punkte. Aber an der grundsätzlichen Lage hat sich wenig geändert. Investoren setzen einfach darauf, dass sich die USA und China in Sachen Handelsstreit werden einigen können, dass damit wenigstens ein Problem aus der Welt geschaffen ist, was derzeit der konjunkturellen Entwicklung einen Dämpfer verpasst. Investoren hoffen auch, dass es Konjunkturhilfen gibt, sowohl Geld als auch haushaltspolitischer Art. Also es ist das Prinzip Hoffnung, dass Aktien heute steigen lässt.
Ja, und Bankaktien sind im Fokus, eben auch, weil sie deutlich im Plus sind. Warum?
Vergangene Woche, da haben sowohl die Papiere von Commerzbank als auch von Deutscher Bank neue Tiefststände erreicht. Ein Grund, das sind die zunehmenden Rezessionssorgen. Wenn die Wirtschaft nicht mehr so rund läuft, steuern Notenbanken in der Regel dagegen, senken Zinsen, was wiederum Banken das Geldverdienen erschwert. Wir haben am Freitag bereits gesehen, dass sich die Kurse erholt haben. Gut, der war Verfallstag an der Börse, also ein Tag, an dem Wetten auf Aktien und Indizes fällig werden. Da gibt es ja oft Kursbewegungen, für die es keine so rechte Erklärung gibt. Heute Aktien der Deutschen Bank 3% im Plus. Papiere der Commerzbank steigen um 3,5%.
Und bei Vapiano, da geht der Chef. Wie kommt das an?
Ja, das kommt nicht gut an. Im Computerhandel die Papiere fast 8% im Minus. Die Restaurantkette hat ja schon seit längerem mit Problemen zu kämpfen. Rote Zahlen, hohe Abschreibungen, steigende Betriebskosten, hohe Schulden. Cornelius Ewerke wollte die Kette wieder auf Vordermann bringen, aber das hat zumindest kurzfristig nicht ausgereicht.
Und BASF denkt über eine höhere Dividende nach, trotz Gewinnwarnung. Das kommt bestimmt gut an.
Das ist richtig. Die Aktien von BASF 2% im Plus.
Dann haben wir noch den Euro, die Anleihen und das Gold.
Der Euro wird mit einem $10,95 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von minus 0,71 auf minus 0,65% gestiegen. Und der Goldpreis, die Feinunze, $1,495,51.
Claudia Werle war das von der Frankfurter Börse. Insulin könnte knapp werden, Sprit auch und einige Lebensmittelregale könnten leer bleiben. Das ist kein schönes Szenario, es droht aber im Falle eines ungeregelten Brexits. Das steht zumindest in einem geheimen Regierungspapier, das am Wochenende öffentlich wurde und nun hohe Wellen schlägt. Doch es ist ein Worst-Case-Szenario und inhaltlich auch nicht ganz neu. Die Wirtschaft ist trotzdem besorgt, wie Imke Köhler berichtet.
Operation Yellowhammer heißt die Studie, die jetzt für so viel Wirbel sorgt. Dabei enthält sie kaum etwas, was man nicht schon gehört hätte. Dass ein No-Deal-Brexit zu Engpässen bei Lebensmitteln oder Medikamenten führen könnte, wird schon seit Monaten diskutiert. Dass allerdings auch Kraftstoffe knapp werden könnten, vielleicht sogar zwei Raffinerien vorübergehend schließen müssten, das schreckt nun einen der größten Handelsverbände, die Freight Transport Association FTA, auf. Denn das, glaubt der stellvertretende FTA-Chef James Hookham, würde weitreichende Folgen für die Verteilung von Gütern haben. Und er schiebt nach, das sei mit ihnen zuvor nie besprochen worden. Darüber hinaus beschäftigen die Nationen jetzt drei Fragen. Erstens, worum geht es denn genau in der Studie?
Operation Yellowhammer is the name that the government has given to planning for absolutely the worst case in the event of a No-Deal-Brexit.
Michael Gove, der in der Regierung für die Vorbereitung eines No-Deal-Brexit zuständig ist, betont, dass die Studie den schlimmsten anzunehmenden Fall untersucht habe, was so viel heißt wie sehr wahrscheinlich kommt es nicht so schlimm. Andere Stimmen behaupten genau das Gegenteil. Ihnen zufolge beschreibt die Studie die tatsächlich zu erwartenden Auswirkungen eines EU-Austritts ohne Abkommen. Die zweite heiß diskutierte Frage lautet, wie alt ist das Dokument überhaupt? Sind die Angaben darin noch gültig? Auch dazu sehr unterschiedliche Aussagen. Nochmal Michael Gove.
And it's also important to recognize that this is an old document, that since it was published and circulated, the government have taken significant additional steps to ensure that we are prepared to leave on October the 31st, deal or no deal.
Das Papier sei alt, sagt Gove. Und seit der Erstellung der Studie habe die Regierung signifikante Schritte unternommen, um auf den Brexit, wie auch immer der aussehen mag, vorbereitet zu sein. Aber auch daran gibt es Zweifel. Die vorliegende Version könne erst wenige Wochen alt sein, glauben mehrere Medien übereinstimmend. Und wenn die Studie erst einige Wochen alt ist, können dann die Vorbereitungen schon so viel weiter sein, dass kein Chaos mehr droht? Die Frage geht damit einher. Carolyn Fairbairn vom Unternehmensverband CBI ist nicht davon überzeugt, dass die Gefahr schon gebannt ist.
What Yellowhammer does show is just how incredibly serious for our economy.
Was Yellowhammer zeigt, ist, wie unglaublich ernst ein No-Deal für unsere Wirtschaft wäre. Es ist schwierig vorherzusagen, wie die Auswirkungen genau aussehen würden, aber nach unseren Gesprächen mit Unternehmen in den letzten 3 Jahren klingt das Papier plausibel. Das bedeutet, dass wir versuchen müssen, einen Deal zu bekommen. Das muss für die Regierung höchste Priorität haben.
And that must be the number one priority of government.
Während die Wirtschaft also weiterhin die möglichen Folgen des No-Deal-Brexit diskutiert, beschäftigt 10 Downing Street noch etwas anderes. Und das ist natürlich die dritte Frage rund um Yellowhammer. Wer hat das Papier durchgestochen? Premier Boris Johnson hat den früheren Finanzminister Philip Hammond in Verdacht, der angekündigt hatte, einen No-Deal mit aller Kraft verhindern zu wollen. Ein Sprecher von Hammond dementiert das allerdings. Der Ex-Minister sei für diese Veröffentlichung nicht verantwortlich.
Aus London Imke Köhler. Die Enkel hüten, reisen, lesen, ausschlafen. Es gibt sicherlich eine Idealvorstellung, wie man die letzte Lebensphase verbringen kann. Für einige gehört auch die Arbeit dazu. Einfach, weil es ohne Job nicht geht oder schlicht aus finanzieller Not. Arbeiten trotz Rente, das betrifft jedenfalls zunehmend mehr. Birgit Schmeitzner über die neuesten Zahlen.
Etwa 1,4 Millionen der rund 18 Millionen Rentner verdienen sich etwas dazu. Das ist etwa jeder 12. Rentner. Das geht aus den Daten des Statistischen Bundesamtes für das vergangene Jahr hervor. Verglichen mit dem Jahr 2000 ist das eine deutliche Zunahme. Zur Jahrtausendwende war nur etwa jeder 30. Rentner einer Arbeit nachgegangen. Damals wie heute ist der größte Teil geringfügig beschäftigt, der Rest teilt sich auf in Selbstständige und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Das Bundesarbeitsministerium geht davon aus, dass sich der Trend Arbeiten im Alter weiter fortsetzen wird. Die Lebensentwürfe hätten sich verändert in Richtung aktivere Teilnahme an Wirtschaft und Gesellschaft. Laut Ministerium geht es manchen schon auch darum, weiter Geld zu verdienen. Die Rentner hätten aber überwiegend immaterielle Motive, Freude an der Arbeit oder den Wunsch, Kontakt zu anderen Menschen zu haben. Deshalb sei das auch überwiegend als positive Entwicklung zu sehen. Wenn in den kommenden Jahren die Babyboomer-Generation in Rente geht, wird der Anteil der Bürger über 65 Jahre an der Gesamtbevölkerung deutlich steigen, wobei die Regelaltersgrenze schrittweise angehoben wird. Wer 1964 oder später geboren ist, arbeitet bis zum vollendeten 67. Lebensjahr.
Aus Berlin, Birgit Schmeitzner. Gestern hat sich der Koalitionsausschuss darauf verständigt, die Mietpreisbremse zu verlängern. Und heute nun laufen die Vermieterverbände Sturm dagegen. Mehr in den Wirtschaftsmeldungen mit Birgit Becker.
Die Koalition kaschiere damit ihre Fehler in der Wohnungspolitik, erklärte etwa der Eigentümerverband Haus und Grund. Auch die Entscheidung, dass Mieter zu viel gezahltes Geld über einen längeren Zeitraum bis zu 2,5 Jahre nach Vertragsschluss zurückverlangen können sollen, lehnten die Verbände ab. Zu den Beschlüssen, die der Koalitionsausschuss gestern gefasst hatte, erklärten Bundesinnenminister Seehofer und Justizministerin Lamprecht.
Es ist oft genug in den letzten Monaten gesagt worden, dass bezahlbarer Wohnraum die soziale Frage unserer Zeit ist.
Ich bin sehr zufrieden mit dieser Lösung, weil es zeigt, dass wir die Interessen, die Nöte vieler Mieterinnen und Mieter im Blick haben.
Nach den Beschlüssen des Koalitionsausschusses soll die Mietpreisbremse nun bis zum Jahr 2025 laufen. Die Inflation im Euroraum hat sich mit einem Plus von 1% im Juli weiter verringert. Im Monat zuvor, im Juni, waren die Verbraucherpreise nach Angaben von Eurostat noch um 1,3% gestiegen. Ein Plus von 2% hält die EZB für konjunkturverträglich. Die Marke wird aber seit Jahren unterschritten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will eine Ministererlaubnis für ein geplantes Gemeinschaftsunternehmen
Unternehmen der Mittelständler Miber und Zollern erteilen. Dies wurde der deutschen Presseagentur aus Verhandlungskreisen bestätigt. Der Metallverarbeiter Zollern aus Sigmaringen in Baden-Württemberg und der österreichische Autoteileproduzent Miber hatten einen entsprechenden Antrag gestellt für ein Gemeinschaftsunternehmen für Gleitlager. Zuvor hatte das Bundeskartellamt den geplanten Zusammenschluss in diesem Geschäftsbereich verboten, mit der Begründung, dass die Firmen in diesem Angebotsbereich eine zu starke Stellung bekämen. Das Instrument Ministererlaubnis kann in Einzelfällen Beschlüsse des Kartellamtes aufheben, wenn es Gemeinwohlgründe dafür gibt. Nach dem schwachen zweiten Quartal sieht die Bundesbank wenig Anzeichen für eine Erholung der deutschen Wirtschaft im Sommer. Das Bruttoinlandsprodukt könnte erneut leicht rückfällig ausfallen, heißt es im jüngsten Monatsbericht. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes war das Bruttoinlandsprodukt von April bis Juni im Quartalsvergleich um 0,1% geschrumpft, was vor allem aufs Konto des Außenhandels gegangen war.
Wirtschaftsnachrichten von Birgit Becker waren das. Zurzeit ist der Sommer ja ganz erträglich. Es regnet ab und an und die große Hitze ist erst einmal vorbei. Doch die trockenen Tage in den vergangenen Monaten, die haben bereits ihre Spuren auf den Feldern hinterlassen. Viel früher als sonst wird beispielsweise der Mais geerntet oder Grünfutter ist nicht nachgewachsen. Landwirte erleben erneut Ernteverluste, weil der Regen ausgeblieben ist. Ganz extrem trifft das den Süden Brandenburgs. Doch wie kann Landwirtschaft unter diesen Bedingungen Zukunft fähig gemacht werden? Ein Weg könnte die Agroforstwirtschaft sein, die auf einem Feld in Brandenburg schon länger getestet wird, zusammen mit der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Das Feld dort wird ergänzt durch Bäume. Und was das bringt, das hat sich Silvia Belker-Lorenz angesehen.
Auch wenn es sich anhört, als wühlten wir uns durch herbstliche Laubhaufen, wir laufen nur über ein abgeerntetes Getreidefeld bei Sackrow im Südosten Brandenburgs, kurz vor der polnischen Grenze. Der Boden ist so trocken, dass ein Trecker am Horizont in der aufgewirbelten Erde verschwindet. Schwer zu glauben, dass hier überhaupt noch etwas wächst. Mitten in dieser ausgedörrten Landschaft befindet sich eine Versuchsfläche, die der Landwirt Egon Rattay vor 10 Jahren in die Obhut eines Forschungsprojekts gab. Skeptisch zwar, aber verzweifelt genug.
Wir Landwirte sind mit einem Stein auf der Brust geboren. Wir jammern ständig, ist klar. Aber wir schreien natürlich nach Hilfe. Die Gelegenheit müssen wir nutzen, darüber nachzudenken, wenn Situationen eintreten, wie jetzt eben hier witterungsbedingte Ertragsausfälle. Hier müssen wir an die Wissenschaft herantreten, um hier gemeinsam was herauszubekommen.
Heraus kam das Modell einer Bewirtschaftung, das einige Beteiligte gar eine Sensation nennen. Agroforst heißt die Methode, Baumstreifen wie Hecken um die Felder herumzusetzen. Die Bäume schützen den Boden, sorgen für günstigeres Mikroklima und bringen zusätzlich Obst oder Nutzholz. Der Forstwissenschaftler Christian Böhm von der BTU Cottbus-Senftenberg ist begeistert, seit er die ersten Messreihen durchgeführt hat.
Ich habe ziemlich schnell so mein Herz hier verloren, weil ich als Förster natürlich mich auch gefreut habe, dass man das miteinander verbinden kann, Land- und Forstwirtschaft, auf so effiziente Art und Weise.
Innovativ ist das streng genommen nicht. Seit dem Mittelalter nutzen Bauern Baumstreifen und Hecken in Kombination mit der Landwirtschaft. Der ökonomische und ökologische Vorteil war enorm und ist paradoxerweise eben dadurch zum Problem geworden, sagt Christian Böhm.
Die Hecken hatten einen sehr hohen ökologischen Wert, den hat man später erkannt, hat als Konsequenz alles unter Schutz gestellt und auch ein Nutzungsverbot letzten Endes ausgesprochen. Und dieses Nutzungsverbot hat eben dazu geführt, dass die meisten Landwirte nicht mehr gewillt sind, solche Systeme anzulegen, weil sie diese Fläche dann nicht mehr für Landwirtschaft nutzen können und diese Hecken auch nicht beseitigen dürfen.
In der DDR kam dazu noch das Bestreben, die Äcker so groß wie möglich zu machen, weil die Produktion in den LPGs, den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, dadurch einfacher wurde. Die Bereitschaft, das nach Jahrzehnten in Frage zu stellen, ist bei den Landwirten derzeit noch wenig ausgeprägt. Das ist die Einschätzung von Thorsten Mohr vom Brandenburger Bauernverband.
Wir kriegen das jetzt nicht in 5 Jahren komplett umgekrempelt. Aber das Tempo wird deutlich schneller. Mit jedem schlechten, mit jedem extremen Jahr denken immer mehr darüber nach, wie kann ich was verbessern. Und das ist im Moment eine gute Zeit.
Der Erfolg ist messbar. Gehölzstreifen auf dem Acker mit einem Abstand von 50 Metern reduzieren den Wind um etwa 85%. Bäume aller 25 20 Meter sogar um 97%. Das bedeutet, dass es praktisch keine Erosion mehr gibt. Die Pflanzen verfügen über ein besseres Mikroklima, das wenige Niederschlagswasser verdunstet kaum. Haben die Pflanzen weniger Stress, stecken sie alle Energie in Biomasse. Der Erfolg auf den Testflächen hat sich herumgesprochen. Der Forstwissenschaftler Christian Böhm.
Wenn ein Landwirt, der das betreibt und trotzdem nicht am Hungertuch nagt und die anderen sehen das, dann sehen die also auch, aha, es kann also auch sich lohnen. Und das dauert jetzt wahrscheinlich noch einige Zeit, ehe vielleicht auch so eine Art Generationswechsel so ein bisschen stattgefunden hat, weil so ein paar alte Köpfe kriegt man auf beiden Seiten nicht mehr überzeugt.
Und noch stehen auch die geltenden politischen Rahmenbedingungen der Agroforstwirtschaft im Wege, sagen die Wissenschaftler und sagt der Bauernverband. Kaum nachvollziehbare Richtlinien für Agrarzuschüsse, die sich weder an Ökologie noch an Zukunftsfähigkeit orientieren. So nehmen Bauern noch immer eher den Totalverlust ihrer Ernten in Kauf, denn dann gibt es Entschädigungen. Dabei zeigen die Ökosysteme der Testfläche, es geht auch anders. Sie haben auch den zweiten Extremsommer überstanden. Das kann man sogar sehen.
Selbst Rebhühner wurden schon gesehen. Feldhasen sieht man sehr viele. Der Fasan ist dieses Jahr hier gelaufen.
Die Ergebnisse der inzwischen 10 Jahre währenden Forschung scheinen zu belegen, dass eine uralte Idee das Potenzial hat, Landwirtschaft selbst unter Extrembedingungen zukunftsfähig zu machen. Das allerdings muss auch bei den Akteuren ankommen. Steffen Mohr vom Brandenburger Bauernverband findet klare Worte.
Wir haben Betonköpfe, die sagen, ist alles scheiße, ja? Was sollen Bäume auf dem Acker? Und die Naturschützer sagen halt, hier steht nur eine Baumart, ein bisschen Gras unten drunter, das ist naturschutzlich überhaupt nichts wert und das wollen wir auch nicht haben. Aber diese Leute, wenn man dann sieht, auf einmal geht doch eine gute Zusammenarbeit und jeder zieht seinen Nutzen raus, dann bröckelt auch diese Front. Und wer halt nicht mit will, der muss vielleicht als Landwirt irgendwann auch mal sagen, er fährt den Betrieb an die Wand und hat keine Zukunft mehr.
Steffen Mohr vom Brandenburger Bauernverband ist zuversichtlich, dass Agroforst vielleicht auch eine Chance haben könnte. Silvia Belker-Lorenz war für uns auf dem Testfeld bei Cottbus unterwegs. Und zum Ende blicken wir wie gewohnt in die Kommentarspalten mit unserer Wirtschaftspresseschau. Und da geht es zu Wochenbeginn vorrangig um internationale Themen, etwa wie die Furcht vor einer neuerlichen Staatspleite in Argentinien und um die Regierungskrise in Italien.
Italiens rechtspopulistischer Innenminister Salvini mit Ambitionen auf das Amt des Regierungschefs genieße bei den Unternehmern fraglos Sympathie, meint die Süddeutsche Zeitung. Das ist leichtfertig. Eine wirtschaftliche Führungsklasse, die sich vor seinen Propagandakarren spannen lässt, verrät die Interessen ihrer Unternehmen, ihrer Beschäftigten und der Jugend des Landes. Salvini versucht, Europas drittgrößte Volkswirtschaft aus ihrer Verankerung im Westen zu lösen. Er führt neue internationale Allianzen im Schilde. Italiens Wirtschaft wächst seit 4 Quartalen nicht mehr. Die Unternehmen stemmen sich gegen das Abrutschen in die dritte Rezession in einem Jahrzehnt. Salvinis Koalitionsbruch erhöht die Unsicherheit. Nach Ansicht der Stuttgarter Nachrichten wäre ein Ministerpräsident Salvini wohl das Letzte, was die Europäische Union gebrauchen könnte. Würde nach dem Brexit gleich das nächste Ausstiegsszenario drohen? Noch sind die Töne gegenüber Europa recht gemäßigt, doch allzu lange dürfte es nicht mehr dauern, bis das Wort Italexit wieder wie ein Damoklesschwert über der EU schweben wird. Alles andere als rosig ist die Lage auch in Argentinien. Selbst Präsident Macri, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, habe inzwischen eingesehen, dass es den meisten Landsleuten trotz seines marktfreundlichen Reformkurses derzeit wirtschaftlich schlechter geht als unter seiner linksperonistischen Vorgängerin Kirchner. Gegen den drohenden Machtverlust wehrt sich Macri nun verzweifelt mit Maßnahmen, die er eigentlich zu Recht als populistische Politik gebrandmarkt hatte. Macri verteilt Geld, das er längst nicht mehr hat. Abzuwarten bleibt, ob der Internationale Währungsfonds und dessen maßgebliche Anteilseigner weiter auf den vermeintlichen Hoffnungsträger setzen. Die Nürnberger Nachrichten schließlich blicken nach Brasilien. Es gibt gute Argumente, Präsident Bolsonaro als den gefährlichsten Mann der Erde zu bezeichnen. Seit er im Amt ist, räumt er der Agrarindustrie jedes Hindernis aus dem Weg. Eine Industrie, deren Hunger nach immer neuen Flächen für die Rinderzucht Resultat der weltweiten Nachfrage nach Fleisch ist, womit sich die Verantwortung dafür, was am Amazonas passiert, nicht allein auf die Brasilianer abwälzen lässt.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Die Lufthansa-Maschine Landshut, die 1977 entführt worden war, die soll in ein Museum eigentlich, doch nun gibt es Streit darüber. Wir dröseln das Ganze auf in Deutschland heute 14.10 Uhr mit Stefan Römermann, der dann hier im Studio. Damit endet Wirtschaft am Mittag. Mein Name ist Dina Fröndrich.